ich komme jetzt in einer Phase in die BSR, wo die BSR langsam lernt, dass die Fluktuation zum Beispiel einfach größer wird oder dass der Arbeitsmarkt sich verändert und dass manche Leute nicht mehr 20, 30 Jahre vorhaben, in einem Unternehmen zu bleiben. Und das ist für mich persönlich auch so spannend, diese verschiedenen Generationen auch an Arbeitnehmerinnen zu sehen. Und natürlich wollen wir auch unsere Fachkräfte halten.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit mir, Anjali, Gründerin von PeoplePace. Ich berate Personalabteilungen dazu, dass sie wertschöpfende Personalarbeit leisten können. Und Annika, CHRO bei Statista. Hallo Annika.
Hallo Anjali.
Für alle die, die heute zum ersten Mal reingeschaltet haben, wir sind schon in Folge 16 der ersten Staffel. In der ersten Staffel dreht es sich komplett um Recruiting. Also wenn ihr neu dabei seid, fangt vielleicht bei der ersten Folge an oder bei den Pilotfolgen. Und an
bei
alle
den Pilotfolgen, und dann kann man nämlich auch wundervoll unsere kommende Sommerpause damit überbrücken, dass man dann schon mal jede Woche eine Folge, und dann kann man bestimmt nahtlos zu Staffel 2 hören, oder?
Das stimmt. In Staffel 2 reden wir über alles rund um Retention, also Mitarbeiterbindung. Für die Füchsinnen unter uns wird es euch aufgefallen sein, wir orientieren uns am Employee Lifecycle. Wir haben heute eine besondere Folge, und zwar hatten wir ja letzte Woche und die Woche davor Deep Dives zum Thema Hiring outside der Schreibtischfolge. Vor 2 Wochen hatten wir über Logistik gesprochen, wo du, liebe Annika, mich und den Björn interviewt haben. Und letzte Woche haben wir über Hiring Tim Taylor Edition gesprochen, oder für die Leute, die nicht so viel Fernsehen geguckt haben wie ich in ihrer Jugend, alles rund um HandwerkerInnen. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, liebe Annika, habe ich einfach ganz wild in Eigenregie noch 2 Editionen aufgenommen. Und zwar das erste Interview, was ich gemacht habe, war mit der BASL, also Hiring in der Straßenreinigung. Liebe Annika, wenn du jetzt an die Straßenreinigung denkst in Hamburg, was denkst du, haben die für ein Image bei euch in Hamburg?
Also aus meiner Sicht hat die Stadtreinigung Hamburg ein super positives Image. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Stadtreinigung natürlich als Arbeitgeber echt zu kämpfen hat. Weil ich glaube auch da, es ist nicht nur ein systemrelevanter Job, es ist auch echt einfach ein Knochenjob. Du bist bei Wind und Wetter draußen.
Ja, okay. Ich hatte gehofft, dass du was anderes sagst, aber auf der anderen Seite ist schon klar.
Darf ich noch einen kleinen Witz mit reinbringen? Als Kind wollte ich immer unbedingt bei der Stadtreinigung damals Gelsenkirchen und da insbesondere bei der Müllabfuhr arbeiten. Und zwar hatte ich als Kindergartenkind einen totalen Crush auf die Müllabfuhr und war immer am Fenster vorne und habe den jede Woche gewunken und bin vorher nicht eher in den Kindergarten gegangen ohne Theater, erzählen meine Eltern mir immer. Und dann habe ich gesagt, dass ich mal bei der Müllabfuhr anfangen möchte zu arbeiten, weil, jetzt halte ich fest, ich muss dann ja nur einen Tag die Woche arbeiten. Meine Eltern müssen ja jeden Tag arbeiten und die kommen ja nur einmal die Woche. Das wäre ja voll der gute Deal.
Ja, deswegen ist auch gar kein Problem, Leute für die Müllabfuhr zu kriegen, weil die kommen ja nur einmal in der Woche.
Super, oder?
Gut, nächste Woche besprechen wir dann, was passiert ist, dass du CHRO geworden bist und nicht bei der Müllabfuhr gelandet. Nein, aber ich hatte das große Glück, mit der Anne Balke zu sprechen. Die ist verantwortlich für das Recruiting und das Employer Branding bei der BASR. Und das Erste, was mir aufgefallen ist und was ich spannend fand, war, die Stadtreinigung in Berlin hat ein fantastisches Image. Was, glaube ich, auch an ihren super witzigen Kampagnen liegt, mit denen sie versuchen, zum einen die Leute zu motivieren, die Mülleimer zu nutzen. Es sind einfach schlechte Wortspiele. Also zum Beispiel hatten sie vor ein paar Jahren auf ihren Kleidungen, auf den Uniformen, Backstreet Boys stehen, in Anlehnung an die Backstreet Boys. Das heißt aber, die haben überhaupt keine Probleme, Bewerbungen zu kriegen, trotz der, wie du schon gesagt hast, körperlich sehr anstrengenden Arbeit, auch manchmal öfter als einmal die Woche. Ich würde einfach mal Anne erzählen lassen, wie es so ist, für einen städtischen Betrieb in Berlin in der BSR Employer Branding zu machen. Liebe Anne, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast, über das Rekrutieren bei der BSR zu sprechen. Anne, ich habe gesehen, du hattest kurz nach deinem Start bei der BSR geschrieben, dass ihr euch total mit Worktrends beschäftigt, um neue Technologien, digitaler Arbeitsplatz, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Achtsamkeit. Das war jetzt gar nicht das, was ich im Kopf hatte, wenn ich über die BSR rede. Wie landet man im Employer Branding der Stadtreinigung?
Ja, also das ist wirklich bei mir auch noch nicht ganz so lange her. Ich bin jetzt ein gutes halbes Jahr dabei und leite den Bereich Personalgewinnung. Und ich hatte das große Glück, als ich gestartet bin, fand gleich die Future Work Week statt. Also ein sehr modernes Format, in dem wir uns halt mit neuen Technologien beschäftigt haben, weil wir auch eine IT-Abteilung haben, die da sehr up-to-date ist, sehr modern aufgestellt ist. Also in der BSR, da gibt es nicht nur klassischerweise die Müllabfuhr und die Straßenreinigung, sondern auch ganz viele andere Sachen. Insbesondere IT ist da auch einfach sehr spannend, weil wir ganz große Herausforderungen auch haben, weil man ja auch KI-gestützt zum Beispiel immer mehr machen kann. Also ja, ist vielleicht nicht das, was man erwartet, und man findet auch mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt.
Wie ist denn die Zusammensetzung eurer Belegschaft, damit ich mal eine Vorstellung kriege?
Innerhalb der BSR unterscheiden wir zwischen gewerblichen Tätigkeiten und Angestellten-Tätigkeiten. Und im gewerblichen Bereich, da sind bei uns über 4.000 Mitarbeiter tätig, also von 6.200 Mitarbeitern wirklich der größte Anteil. Und die übrigen 1.200 Mitarbeiter etwa teilen sich dann auf verschiedene Bereiche in der Hauptverwaltung auf. Also sowohl der Personalbereich ist da ja drin, die IT ist damit drin und auch noch viele andere, vor allem kaufmännische Tätigkeiten. Aber man kann schon sagen, das Gros der Mitarbeiter, 2/3 ungefähr, ist bei uns im gewerblichen Bereich, also auch wirklich auf der Straße unterwegs.
Und wie sind die genauen Bezeichnungen in dem Gewerblichen? Also ich kenne jetzt natürlich nur die klassische BSR, die morgens bei mir durch die Straße fährt und den Müll abholt.
Genau, das sind dann die MüllwerkerInnen, die da auf dem Fahrzeug unterwegs sind, und ein Kraftfahrer. Das ist das mit den großen Autos, sage ich jetzt mal, für Laien. Und dann haben wir natürlich auch noch die Straßenreinigung, also die ganzen Papierkörbe, die du innerhalb Berlins siehst. Das sind auch nicht Mülleimer, sondern Papierkörbe. Und die Parks und die Straßengehwege, das wird von der Straßen- und Grünflächenreinigung, von den Straßen- und Grünflächenreinigerinnen sauber gehalten. Also haben wir einerseits die Straßen- und Grünflächenreinigung und die Müllabfuhr. Das sind so die großen gewerblichen Bereiche.
Wir sprechen in unserem Podcast ja immer über die klassischen Personalthemen und haben jetzt die Staffel Recruiting gemacht, also Talent Acquisition. Wir haben aber realisiert, wir sprechen eigentlich immer nur über die Schreibtischperspektive. Und natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Kannst du mal erzählen, wie du klassischerweise vorgehst, wenn du die gewerblichen Mitarbeitenden rekrutieren möchtest?
Das läuft bei uns klassisch über Ausschreibungen, aber wir haben da Großverfahren. Also es ist so, zum Beispiel im Bereich, wenn wir Müllwerkerinnen suchen, dann schreiben wir in der Regel einmal im Jahr aus für wenige Wochen und erhalten dann da auch ganz, ganz viele Bewerbungen. Also es ist wirklich so, dass da die Lage noch recht gut ist. Und dann sichten wir diese Unterlagen und dann startet schon unser Auswahlverfahren. Es ist so, dass wir dann natürlich erstmal die Bewerbungsunterlagen prüfen. Also wir haben da jetzt nicht so hohe Anforderungen wie vielleicht bei einem klassischen Schreibtischjob, weil du es jetzt auch so geschrieben hast. Weil natürlich ist die Zielgruppe da einfach auch ein bisschen eine andere. Also man sieht dann auch manchmal eingescannte Unterlagen. Wir erhalten auch dann und wann noch Papierunterlagen, die wir auch noch annehmen. Und nach der Sichtung der Unterlagen finden dann Vorstellungsgespräche statt, und das wirklich dann im 15-Minuten-Takt. Also wir laden dann alle ein, die auf Papierlage einen guten Eindruck gemacht haben und unseren Auswahlkriterien entsprechen. Die werden dann eingeladen. Gibt es mehrere Interviewtage wirklich, die dann auch seitens Recruiting und der Fachbereiche natürlich herausfordernd sind, weil man ja jedem Kandidaten auch richtig zuhören möchte und da eben auch das Gespräch dann führt. Und die das Interview bestehen, wir arbeiten da auch mit einem Leitfaden, um uns wirklich auch eine Vergleichbarkeit schaffen zu können, die werden dann noch zum Fitnesstest eingeladen als zweiten Schritt an einem nachgelagerten Tag.
Also das heißt aber, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ihr habt gar keinen Bewerbermangel. Wie viele Stellen habt ihr denn offen pro Jahr? Also wenn du sagst, ihr schreibt einmal im Jahr aus, wie viele Leute wollt ihr denn rekrutieren?
Also da würde ich auch gerne unterscheiden. Es ist so, im gewerblichen Bereich sind wir noch ganz gut unterwegs. Wir spüren den Fachkräftemangel als BSR natürlich auch. Also gerade Stichworte wie IT und Ingenieure, da geht es uns so wie auch anderen. Denn auch da bietet die BSR spannende Möglichkeiten. Aber tatsächlich ist es im gewerblichen Bereich so, dass wir da noch recht gut in der Lage sind. Die Bewerberzahlen sind auch nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren. Aber es reicht immer noch, um unsere Stellen zu besetzen. Und du hast die Anzahl angesprochen, da kann ich dir gar keine feste Aussage geben. Das variiert von Jahr zu Jahr. Aber ich sag mal so als Größenordnung zwischen 40 und 100. Also das ist so das, was wir dann als Einmalaktion pro Jahr, das hängt immer davon ab, natürlich auch wie viele freie Stellen wir haben. Wir haben ja auch durch den demografischen Wandel mit Renteneintritten zu tun. Also das wird sicherlich auch noch mehr werden in den nächsten Jahren. Da bin ich selber gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wir wollen dann natürlich aus einem großen Verfahren, was ja auch ein gewisser Aufwand ist, auch ganz viele Einstellungen generieren. Und deswegen machen wir das auch in Form eines Großverfahrens.
Du hattest schon gesagt, es gibt noch Papierbewerbungen. Ich erinnere mich aus meiner Zeit bei Flaconi, wir haben da für die Logistik auch manchmal wirklich ganz klassisch noch einen Schnellhefter geschickt gekriegt. Aber sonst habt ihr ein Online-Portal, über das ich mich bewerbe? Oder sagt ihr, eigentlich egal, du kannst auch per WhatsApp schreiben?
Da sind wir noch recht klassisch unterwegs. Also wir haben ein Online-Bewerbungsformular, über das sich Bewerber bevorzugt bewerben sollen. Und so Themen wie WhatsApp-Bewerbung, das ist für uns gerade noch Zukunftsmusik. Also das sind Sachen, damit beschäftigen wir uns auch, aber das haben wir bisher noch nicht im Recruiting. Das heißt, wir schreiben online aus und dann kommen die Bewerbungen in der Regel über unser Online-Formular und werden auch direkt in unser System gespielt. Papierbewerbungen sind auch wirklich nur noch wenige und die scannen wir dann einfach auch noch ein, damit sie auch im Portal sind. Aber unser Wunsch wäre natürlich, dass wir da sehr bald komplett papierlos unterwegs sind.
Das heißt, damit ich mir das einmal vorstellen kann, ihr macht die Ausschreibung, ihr sagt, hey, Bewerbungsschluss ist Monat später und dann machst du das mit deinem Team im 15-Minuten-Takt die ganzen Interviews. Das heißt, wie viele Leute machen das und wie viele Tage und wie viele Ursprungsbewerbungen habt ihr denn? Magst du vielleicht ein bisschen die Größenverhältnisse sagen?
Genau, also wir erhalten so, ich würde jetzt mal schätzen, das variiert natürlich auch jedes Jahr, aber so an den vierstelligen Bereich ran, an Bewerbungen. Das ist so das, was wir in der letzten Runde hatten. Und dann übernimmt mein Team die Vorauswahl oder die Vorsichtung. Es ist ja bei uns auch so, als öffentliches Unternehmen, wir sind auch ein stark mitbestimmtes Unternehmen. Das heißt, während des Auswahlprozesses sind bei uns auch die Personalvertretungen involviert. Recruiting macht die Voranalyse, stellt da eine Art Ranking vor und dann nimmt der Fachbereich das auch ab, guckt da nochmal drauf. Die Personalvertretungen können da auch einen Blick drauf werfen und die Gespräche finden dann tatsächlich in relativ großer Runde statt. Also da sind unsere Gremienvertreter auch mit vor Ort. Der Fachbereich ist durch ein oder zwei Personen vertreten und der Recruiter. Und dann ist das natürlich, ja, muss man auch sagen, für viele Bewerber ein erster Überraschungsmoment oder ein erster kleiner Stresstest, wenn dann da 5, 6 Personen im Raum sitzen. Aber ich hoffe, dass wir es auch immer schaffen, deine Atmosphäre zu gestalten, dass die sich willkommen fühlen. Ja, und wenn das Gespräch geschafft ist, dann verabschieden wir die Bewerber und kündigen an, dass wir uns zeitnah melden, weil wir dann mitteilen, ob es zum Fitnesstest geht oder nicht. Und der Fitnesstest muss eben bestanden sein, um dann in die ganz enge Endauswahl zu kommen. Also ein bestandener Fitnesstest ist noch keine Garantie für eine Einstellung, weil wir bilden auch dann wieder einfach ein Ranking von allen, die es geschafft haben. Und dann kommt es zur Einstellung und wir schaffen es, dieses Verfahren in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Monaten abzuwickeln. Aber es ist schon ein sehr großer Aufwand, weil wir haben natürlich mehrere Tage mit Interviews dann, wenn von, ich sag mal, 1000 Bewerbungen 400 Leute zu Interviews eingeladen werden oder so, dann hat man noch die es in den Fitnesstest schaffen. Also es ist schon eine Herausforderung, das alles auch abzuwickeln und da auch am Ball zu bleiben.
Wie stelle ich mir denn so einen Fitnesstest vor?
Wir machen diesen Fitnesstest natürlich einerseits, damit wir als Arbeitgeber feststellen, bringen die Bewerber eine gewisse Grundfitness mit, weil das ist ja schon ein sehr anspruchsvoller Job, sowohl in der Straßenreinigung als auch in der Müllabfuhr. Und andererseits ist es auch für die Bewerber eine Chance, mal zu sehen, ist es wirklich was für mich? Also kann ich mir vorstellen, so einen Job dann auch auszuüben, 5 Tage die Woche? Und die Fitnesstests unterscheiden sich natürlich ein bisschen bei der Straßenreinigung und bei der Müllabfuhr. Aber es sind, sage ich mal, Grundfitnesselemente dabei. Also sowas wie Crosstrainer einige Minuten lang oder auch Brustpresse ist bei der Straßenreinigung dabei. Aber dann geht's auch wirklich daran, mal zu fegen. Und das Fegen ist halt nicht so, wie man es von zu Hause kennt, mit so einem kleinen Besen, sondern das sind dann wirklich auch die echten Arbeitsgeräte. Und da muss dann eben auch ein kleiner Parcours absolviert werden. Und das ist einfach ein toller Praxiseinblick für die Bewerber und für uns eben auch eine Möglichkeit zu sehen, okay, die Person bringt die Grundfitness mit und hat auch Potenzial und der trauen wir das zu. Und deswegen gibt es dann verschiedene Stationen beim Fitnesstest und dort werden verschiedene Gruppen dann von Bewerbenden Stück für Stück durchgeleitet. Und man kann sich da auch drauf vorbereiten. Also das steht auf unserer Website auch alles erklärt, transparent. Also Bewerber können sich vorab informieren. Und wenn sie den Fitnesstest geschafft haben, dann sind sozusagen die Vorauswahlkriterien erfüllt. Und dann bleibt abzuwarten, ob die Stellen entsprechend verteilt werden können.
Ich sehe vor meinem geistigen Auge wirklich wie früher bei dem Fahrradführerschein. Weißt du, so eine kleine Mini-Stadt, wo man einmal lang putzen muss. Du hast schon gesagt, ihr habt natürlich eine Beteiligung und einen Betriebsrat. Das heißt, das ganze Thema Vertragsverhandlungen ist völlig obsolet. Es gibt immer die gleichen Tarife und jeder steigt da gleich ein.
Genau, also um das nochmal zu konkretisieren, wir haben bei uns drei Gremien, die auch immer beteiligt sind. Das ist einmal der Personalrat, so heißt es bei uns, die Frauenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung. Aufs Thema Frauen können wir vielleicht gleich nochmal kurz gesondert zu sprechen kommen, weil gerade das Thema Frauenförderung auch in solchen Berufsgruppen ist uns ein großes Anliegen und einfach auch gar nicht so einfach. Und Vertragsverhandlungen, um das nochmal aufzugreifen, nein, also die Rahmenbedingungen stehen von Anfang an fest. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum wir noch so gut Mitarbeiter finden, weil wir als BSR natürlich schon ein attraktiver Arbeitgeber sind. Wir richten uns nach dem TVÖD, wir haben 39-Stunden-Woche mit geregelten Arbeitszeiten, in der Regel kein Schichtdienst. Jetzt muss ich für die Straßenreinigung sagen, da gibt's schon auch Winterdienst und Rufbereitschaft. Also in der Straßenreinigung kommt das schon auch vor. Aber ich denke, wenn man das so vergleicht, was man hört aus anderen Branchen, ist das von den Rahmenbedingungen, von den Arbeitsbedingungen her echt eine gute Grundausstattung, die wir da haben. Und dann auch nicht zu vergessen natürlich der Stolz, ne, und auch der Ruf der BSR, das spürt man natürlich auch. Und viele der Kolleginnen sind einfach auch stolz, dass sie für die BSR unterwegs sein dürfen in Orange draußen.
Es ist ja jetzt klassischerweise eigentlich gar nicht so, dass man sagt, ich arbeite für die Stadtreinigung. Wie hat es die BSR denn geschafft, dass sie so beliebt sind? Weil ich habe ja auch total euphorisch gesagt, ich möchte unbedingt mit euch reden, weil ihr seid die BSR. Ich bin mir sicher, es liegt auch an den fantastischen Wortspielen.
Genau, also ich glaube, da spielen jetzt verschiedene Sachen rein. Natürlich sind wir ein sehr verlässlicher Partner, auch der Stadt Berlin. Also ich glaube, das wird schon auch wahrgenommen. Die BSR wird ja auch oft lobenswert erwähnt. Jetzt haben wir wieder Parkreinigung auch übernommen, zusätzlich Spielplätze. Also wir sind da, wenn Not am Mann ist, Silvester, danach machen wir sauber, nach Großevents, nach Marathonveranstaltungen, was auch immer. Also das ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass wir wahrgenommen werden als seriös und als verlässlich. Dann natürlich das Marketing draußen, das ist echt der Wahnsinn. Ja, das hat mich auch immer schon angefixt, bevor ich hier war, weil natürlich diese Wortspiele Aufmerksamkeit erregen. Und dann, was glaube ich gerade auch so in den jüngeren Generationen und auch außerhalb der gewerblichen Berufe sehr attraktiv ist, ist, dass wir ja auch einen Sinn in der Arbeit haben. Also wir wollen Berlin besser, grüner und sauberer machen. Wir haben auch viele Themen, die sich mit fortschrittlichen Antrieben für die Fahrzeuge beschäftigen. Also von Wasserstofffahrzeugen bis E-Fahrzeuge. Wir haben eine Zero-Waste-Agentur. Das sind Themen, die die Menschen auch ansprechen und die sie interessieren. Also wir nehmen zum Beispiel den Klimawandel ernst. Wir versuchen da Maßnahmen zu ergreifen. Wir veranstalten Informationstage. Und das sind alles Sachen, die machen die BSR auch irgendwie sympathisch. Und da fällt mir gerade noch ein, wir haben ja auch eine interne Mitarbeiter-App und die ist für alle Mitarbeiter zugänglich. Und da berichten zum Beispiel die Kollegen auch oft, wie Kindergruppen staunend stehen bleiben, ne, und sich mal erklären lassen, wie so eine Kehrmaschine funktioniert. Oder dass eben die Kinderaugen natürlich immer leuchten, wenn das große Müllauto vorbeifährt. Und das ist, glaube ich, einfach, warum wir als BSR auch sympathisch sind und warum man uns auch im Berliner Stadtbild ja so wohlgesonnen größtenteils gegenübertritt.
Ja, das stimmt. Ich finde einfach, die BSR ist super sympathisch. Wenn ich bei euch anfange, das sind ja ungelernte Berufe.
Genau, also wir erwarten eine gewisse Vorerfahrung in einem körperlichen Beruf. Das sind ja verschiedene Sachen, die da so in Frage kommen, aber eine richtige Berufsausbildung in dem Sinne ist nicht gefordert.
Kann ich trotzdem, ich sag mal, ganz salopp Karriere machen? Oder wenn ich einmal in der Straßenreinigung bin, dann bleibt es da oder gibt es irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten?
Die gibt's auf jeden Fall. Also es ist so, dass wir zum Beispiel auch immer wieder Kraftfahrer natürlich auch brauchen. Die suchen wir zwar auch am Markt, aber die bilden wir auch sehr gerne selber aus. Das heißt, da werden dann auch Führerscheine gefördert vom Unternehmen als Beispiel. Dann gibt's auch die Möglichkeit, sich in Richtung Meister weiter zu qualifizieren. Wenn wir fähige Kollegen haben und die wollen sich weiterentwickeln und denen wird das zugetraut, dann unterstützt die BSR da sehr gerne und sehr gut. Weil es uns natürlich auch ein Ansinnen ist, dass wir Mitarbeitern eine Perspektive bieten wollen und gerade eben auch denen mit Potenzial da auch eine Möglichkeit bieten wollen, dass sie lange bei uns bleiben. Denn das ist auch wieder total spannend. Ich komme jetzt in einer Phase in die BSR, wo die BSR langsam lernt, dass die Fluktuation zum Beispiel einfach größer wird oder dass der Arbeitsmarkt sich verändert und dass manche Leute nicht mehr 20, 30 Jahre vorhaben, in einem Unternehmen zu bleiben. Und das ist für mich persönlich auch so spannend, diese verschiedenen Generationen auch an Arbeitnehmerinnen zu sehen. Und natürlich wollen wir auch unsere Fachkräfte halten. Es ist eben auch nicht so leicht, Meister zu finden, die unseren Anforderungen entsprechen oder auch Kraftfahrer, da, wenn die schon die Abläufe kennen, dann ist es doch schöner, wenn wir die aus unseren eigenen Reihen entwickelt haben.
Also ihr habt dieses sehr positive Image, ihr habt den ganzen Purpose-Bereich, der natürlich fantastisch ist. Wie sind denn die Benefits sonst bei euch? So wie ich mir das vorstelle, 40 Tage Urlaub und ein Obstkorb?
Ganz so viele sind es nicht. 30 Tage Urlaub sind der Regelfall. Also jetzt ist es, muss ich so ein bisschen gucken, ne? Was ist so im gewerblichen Bereich und was ist auch so im in der Hauptverwaltung. Also 30 Tage Urlaub ist Minimum bei allen. Dann 39-Stunden-Woche, habe ich schon gesagt. Was ich persönlich echt gut finde, ist unsere Verpflegung über die Kantinen. Also wir kochen auch selbst und da gab es ja auch schon positive Berichterstattung drüber. Aber mir schmeckt es echt immer gut und die Portionen sind auch üppig. Die sollen ja auch alle satt bekommen, die auch schwere körperliche Tätigkeiten machen. Wir haben ein sehr umfangreiches Angebot, um Familien zu unterstützen. Wir haben viele Angebote, auch wenn Beratungen notwendig sind oder wenn man Unterstützung irgendwie im Alltag braucht. Wenn ich jetzt an die Bürojobs denke, um die es ja heute nicht vorrangig geht, aber auch da mobiles Arbeiten ist bei uns inzwischen auch Standard. Also es gibt da auch eine richtige Dienstvereinbarung dafür und das wird auch gelebt, dass man flexibel von ganz Deutschland theoretisch nach Abstimmung tätig sein kann, wobei der Großteil unserer Mitarbeiterinnen schon aus Berlin kommt.
Du hattest eben schon angesprochen, dass ihr noch ein Thema habt zur Frauenförderung. Das finde ich natürlich immer total spannend. Wenn ich jetzt irgendwie die klassische Straßenreinigung sehe, sehe ich da ehrlicherweise schon eher Männer. Erzähl doch mal.
Also die BSR setzt sich auf jeden Fall für das Thema Frauenförderung ein. Es gibt auch immer einen Frauenförderplan, der mit der Gesamtfrauenvertretung und dem Vorstand abgestimmt ist, der auch gewisse Ziele enthält. Zum Beispiel in der Müllabfuhr, da haben wir im Moment einen Frauenanteil von 3%. Also der ist schon ausbaufähig, der ist sehr gering, aber es überrascht, denke ich, auch nicht, weil die Tätigkeit natürlich schon auch körperlich sehr herausfordernd ist. Und in der Straßenreinigung sind wir allerdings schon bei 20%. Also da ist es so, dass der Anteil an Frauen schon erfreulich hoch ist. Und das reicht uns aber nicht, um da zu sagen, okay, jetzt lehnen wir uns zurück, Ziele erreicht, denn so ist es nicht. Es ist schon auch noch ein Thema, Frauen zu ermutigen, sich auch zu bewerben. Also natürlich sehen wir das auch in Bewerberzahlen, dass sich viel mehr Männer bewerben. Deswegen ist auch unser Auftrag, gerade als Personalgewinnung, Recruiting, Employer Branding, dass wir auch Werbung machen, ne? Dass wir auch rausgehen und sagen, hey, versuch's doch einfach mal, komm zu einem unserer Schnuppertage. Vielleicht ist das auch noch ein Format, was dich interessiert. Einfach um so diese Hürde auch abzubauen, dass Frauen das auch können und dass sie das gut können und dass wir auch tolle Frauen im Unternehmen haben.
Die Straßenreinigung, ist man da alleine unterwegs oder läuft man da im Team?
Also da gibt's auch immer einen Kraftfahrer und das Team fährt auch gemeinsam raus. Die sind in der Regel auch zu dritt unterwegs oder auch zu viert und dann werden verschiedene Aufgaben verteilt. Also der eine hat dann Straßenzug hier, der andere hat Park hier und dann trifft man sich auch wieder und der Fahrer fährt sie zum nächsten Punkt. Also das ist auch ein Team, was unterwegs ist. Aber natürlich, wenn jetzt ein Gehweg gesäubert wird, dann macht das eine Person alleine oder die stimmen sich ab, wie sie schneller sind. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber die sind auch nie alleine. Es ist immer jemand in relativer Nähe doch dann zu finden.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich hatte jetzt gedacht, vielleicht ist es auch ein Sicherheitsbedenken. Ich hatte jetzt die Idee oder die Vorstellung, dass man ganz alleine den ganzen Tag einen Straßenzug reinigt. Aber es macht total Sinn, dass da natürlich Fahrer sind. Man ist ja nicht nur in einer Ecke. Das heißt, dieses Thema, ich bin ganz alleine und vielleicht unsicher, ist gar nicht der Fall und sollte auch kein Hinderungsgrund sein für BewerberInnen.
Ich sag mal so, das würde ich jetzt auch nicht abtun oder nicht ernst nehmen, denn natürlich ist Berlin, wir haben auch Ecken in Berlin, da ist egal ob Mann oder Frau, da kann man auch blöd angemacht werden und das erleben die Kolleginnen leider auch. Und das ist es so, dass wir als Arbeitgeber da einfach auch die Verantwortung haben, dass wir die Mitarbeiter auch ermutigen oder schulen. Wie gehen sie in solchen Situationen um? Also was kann man auch präventiv einfach tun? Ich würde es jetzt nicht zu hoch ansetzen, um Frauen zu entmutigen, das auf gar keinen Fall. Aber wir nehmen da die Verantwortung schon ernst, denn es passieren heutzutage nun mal Sachen, die kann keiner steuern oder sich vorstellen. Und das betrifft dann aber auch sowohl Männer als auch Frauen.
Aber da geht ihr als Arbeitgeber proaktiv mit um und schult. Ich stelle mir das jetzt vor, ähnlich wie man bei Leuten, die die Straßenbahnen fahren oder die Züge, ja auch sehr proaktiv über Sachen spricht, dass man sagt, wenn sich jemand vor deinen Zug wirft, gehen wir da so und so um und nicht erst im Nachgang.
Also glücklicherweise passiert es nicht so oft, das muss man schon sagen. Der Großteil der Erfahrung ist sehr positiv, was auch die Kollegen berichten. Also in der Straßen- und Grünflächenreinigung, da betreiben wir auch proaktiv das Deeskalationstraining, um da einfach gerüstet zu sein. Aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, dass das Arbeitsklima und die Tätigkeit selbst schon in der Regel sehr gut erledigt werden kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder mit dem positiven Image zusammenhängt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die BVG durch ihre Social-Media-Kampagne, die ja sehr teuer ist, am Ende aber auch Geld spart, weil einfach weniger die Züge zerstört werden und beschmiert. Und so könnte ich mir vorstellen, dass die BSR, weil die so ein positives Image hat, natürlich nicht angepöbelt wird. Was ich noch total spannend fände, wie divers ist denn eure Workforce?
Also wir haben ein sehr engagiertes Diversity-Team, das kann ich vielleicht auch sagen. Also das Thema bekommt bei uns definitiv Beachtung. Es ist so, dass wir als BSR erstmal ein deutschsprachiges Unternehmen sind. Also das muss ich an der Stelle sagen. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, der sollte grundlegende Deutschkenntnisse mitbringen. Man braucht in der einen Rolle ein bisschen mehr, in der anderen ein bisschen weniger. Also von der Warte her ist uns jeder willkommen, wo die Verständigung sichergestellt ist. Und von den Bewerbungen her ist es so, dass wir sehr viel über Kontakte bekommen und da auch unterschiedlichster Couleur. Also gerade im gewerblichen Bereich ist so die Mundpropaganda gefühlt noch Kanal Nummer 1. Also dass man über Bekannte, über Kollegen, dass man jemanden kennt, dass der Papa bei uns ist oder der Onkel. Das hören wir sehr, sehr oft auch in den Bewerbungsgesprächen. Das ist in den anderen Berufsgruppen durchwachsener. Also gerade die Stellen, die wir natürlich auch über soziale Medien ausschreiben, über Jobbörsen, wo wir da unsere Bewerberinnen finden, da ist das eher nicht mehr so der Fall. Das sind dann auch eher so Gespräche, wo man manchmal noch erklären muss, was macht die BSR überhaupt? Wer sind wir? An der Stelle kann ich auch noch sagen, wir engagieren uns auch in verschiedenen sozialen Projekten. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt Leuchttürme, wo auch ehemaligen Strafgefangenen die Chance geboten wird, sich zu bewähren. Und das sind einfach alles Projekte, die auch zeigen, dass wir diesen Auftrag ernst nehmen, auch ein Teil Berlins zu sein und eben auch so diese ganze Diversität, das war ja gerade unser Aufhänger, auch zu leben und umzusetzen. Und da kann man, denke ich, schon sehr, sehr viel finden bei uns.
Was ich von heute mitnehme, ist, wenn ich bei der BSR arbeiten möchte, ob im gewerblichen oder auch eben in den ganzen klassischen White-Collar-Jobs, ich finde einen Arbeitgeber, der seine soziale Verantwortung total ernst nimmt, der irgendwie die Welt besser machen möchte, der den Klimawandel ernst nimmt und gleichzeitig auch guckt, dass er sich digitalisiert, moderner wird. Und ich habe die Sicherheit, dass es ein staatliches Unternehmen ist. Das heißt, diese ganze Sache Insolvenzen und sowas, das ganze Thema wird ja sicherlich bei euch nicht sein. Und ich habe einen Betriebsrat, der sehr viel Mitbestimmung macht. Im Grunde ein Traumarbeitgeber.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich ergänze noch, wir sind eine Anstalt öffentlichen Recht. Wir gehören dem öffentlichen Dienst an, sind jetzt aber keine ganz klassische Verwaltung in dem Sinne. Ja, es ist total zukunftsorientiert, denke ich. Da wird ganz viel passieren. Also es ist sehr spannend. Natürlich haben wir Transformationsschmerzen oder Herausforderungen wie alle anderen Unternehmen auch. Aber die Erfolge, die wir sehen, auch so in den Teams, das ist einfach total toll und motiviert mich persönlich auch, dass wir eben auch so viel ausprobieren können und auch alle gemeinsam vorangehen. Das passt gerade zu unserem neuen Motto, dass wir sagen, gemeinsam vorangehen. In vorangehen steckt nämlich auch das Wörtchen orange für alle, die sich das mal bildlich vorstellen wollen. Also ist natürlich ein super Slogan, den wir jetzt intern auch ja immer wieder natürlich uns selber auch sagen und vornehmen, weil wir einfach vorangehen gemeinsam, ja.
Vielen Dank. Ich liebe, dass die BSR einfach konsequent Wortspiele benutzt. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand es super spannend. Ich liebe, dass ihr versucht, genauso divers zu sein wie Berlin. Und an alle da draußen, wenn ihr euch bei der BSR bewerben wollt, wir verlinken natürlich die Anne und auch die Jobseite. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Und wenn du Lust hast oder die Zuhörerinnen, wir veranstalten auch dieses Jahr wieder 2 Schnuppertage. Wer also mal vorbeikommen möchte und selber mal ausprobieren möchte, was man in der Müllabfuhr oder der Straßenreinigung so zu tun hat, gerne einfach die Website verfolgen oder unseren LinkedIn-Kanal, dass wir da dann ankündigen, wann diese Tage stattfinden. Da kann sich jeder einfach mal ausprobieren, ohne Anmeldung vorbeikommen und direkt auch ins Gespräch gehen mit den Kollegen und Kolleginnen in Orange.
Und Annika, Bock auf den Schnuppertag der BSR zu gehen mit mir?
Ich muss sagen, mich beeindruckt echt die Kreativität, die Ansprache und was ich wirklich richtig cool finde, muss ich sagen, die Aussage, wir wollen so bunt sein wie Berlin. 10 von 10 in der Ansprache, was gerade dieses Thema Diversität und die Verknüpfung mit Heimatstadt Berlin richtig cool.
Ja, und irgendwie auch die Tatsache, dass es natürlich nicht nur Personen in der Stadtreinigung suchen, sondern dass sie natürlich auch IT haben und Headquarter. Und was mich total beeindruckt hat, ist, dass sie wirklich versuchen, auch noch mehr Frauen in die Jobs zu kriegen. Ich glaube, Annika und ich gehen auf jeden Fall auf den Schnuppertag. Weil ich aber ja gesagt habe, ich war so aufgeregt mit dem ganzen Thema Outside the White Color Bubble, habe ich auch noch ein Interview zum Thema Pflege gemacht. Und zwar hat die Hanna Lorenz mit mir darüber gesprochen, wie es ist, für ein gemeinnütziges Wohn- und Pflegezentrum Mitarbeitende zu rekrutieren. Und für mich das krasseste Learning war, Annika, dass der größte Benefit, den sie haben, ein stabiler Schichtplan ist. So viel zum Thema Workation.
Dieses Thema Schichtplan. Vor einiger Zeit war ich auf dem Deutschen Fachkräftepreis. Und hier haben verschiedene Unternehmen auch aus den Bereichen Pflege vorgestellt, wie sie denn New Work-Themen in der Pflege zum Beispiel angehen. Was mich hier beeindruckt hat, waren Modelle, wo Personalverantwortliche in größeren Pflegeeinrichtungen sagen, die Tatsache, dass wir einen Schichtplan haben, der uns auf der einen Seite natürlich Flexibilität in Richtung Workation und sonstigen Themen nimmt, so sehr können wir ihn auch gerade als, ich sag mal, Asset für uns nutzen, um eben gewisse Teilzeitmodelle besser und stabiler abbilden zu können, um wirklich zu schauen, wie können wir Themen wie eine Vier-Tage-Woche bei uns in der Pflege integrieren. Diese Kreativität und Innovationskraft, die dahinter steht, um zu sagen, wie können wir ein Thema, was uns eigentlich von außen betrachtet erstmal Steine in den Weg rollt, Richtung Flexibilisierung der Arbeit, wieder für uns nutzen, finde ich total cool.
Ja, was ich immer wichtig finde, woran man sich erinnern muss, ist, wenn du morgen krank bist, bleibt halt die E-Mail liegen. Wenn in der Pflege jemand krank ist, wird jemand nicht gepflegt. Aber lass uns vielleicht einfach selber reinhören, wie die Hanna uns erklärt, wie sie das mit dem stabilen Schichtplan zum Beispiel machen. Weil, wie gesagt, wenn jemand ausfällt, die Arbeit muss ja erledigt werden. Hallo, liebe Hanna. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ausgebildete Wirtschaftsjuristin und Head of HR im Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz. Wenn ich jetzt an Wirtschaftsjuristinnen denke, dann sehe ich so Menschen in Anzügen vor mir, die mit Aktien jonglieren, an der Wall Street stehen und sagen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Warum bist du in der Pflege gelandet und im HR?
Spannende Frage. Ich bin über das Wirtschaftsrechtsstudium mit Schwerpunkt Gesundheitsrecht und Personal und Arbeit, hat sich das so ergeben. Also ich habe dann den Master noch in Gesundheitswissenschaften gemacht, weil die Frage war, HR oder eher die Gesundheitsrichtung, damals noch ganz klar Gesundheitsrichtung. Und dann habe ich mein Praktikum hier in der Einrichtung gemacht, also in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin. Und da hat sich so eine Kombistelle ergeben, also Pflege und HR, was ich irgendwie im Bachelor mal alles zusammen hatte. Und tada, bin ich Head of HR in einer Pflegeeinrichtung.
Das heißt aber auch, du warst praktisch vom ersten Job bis jetzt in dem Pflegezentrum.
Genau, das ist hier mein erster Job noch. Habe als Mitarbeiterin im Personalmanagement angefangen und dann nach 1,5 Jahren bin ich Head of HR geworden.
Als Einstieg einmal, welche Berufsgruppen rekrutierst du denn hauptsächlich?
Pflegefachpersonen, PflegeassistentInnen und Mitarbeitende in der Hauswirtschaft, Küche, Technik.
Wenn wir uns auf die Pflegekräfte und Pflegepersonen einmal fokussieren, mein Gefühl ist, es ist ganz einfache Rekrutierungsgruppe, der Markt ist überschwemmt, es gibt 1000 Leute, die sich für die Jobs bewerben, oder wie ist es?
Fast. Mein Kollege erzählt immer von vor 20 Jahren, da war das so. Dann wünsche ich mir das auch, habe ich aber nicht. Der Markt ist leer, es ist super schwierig, also insbesondere Pflegefachkräfte, das ist wird wie Gold gehandelt. Also wenn ich eine Pflegefachkraftbewerbung auf dem Tisch liegen habe, das wird wie Gold direkt zu den KollegInnen gebracht und da wird direkt noch am Tag angerufen und der Termin am nächsten Tag möglichst gemacht, damit keiner der Mitkonkurrenten da irgendwie Zugriff hat. Ja, also sehr, sehr eng der Markt.
Und einmal für mich, um sicher zu gehen, Pflegefachkraft ist ganz klassisch Ausbildungsberuf, 3 Jahre.
Genau, da wurde jetzt vor 4 Jahren die Ausbildung zusammengelegt aus Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Und da gibt es eine neue Ausbildung, Pflegefachleute.
Was du sagst mit der Geschwindigkeit, ich hatte für unsere Reihe Blue Color Hiring, hatte ich auch mit HandwerkerInnen, Recruiter gesprochen und die haben auch gesagt, 24 Stunden nach Bewerbungseingang muss da angerufen werden. Sonst sind die Leute weg. Mein Gefühl ist, da können wir uns in der White-Color-Welt auch noch mal ein Stückchen von abschneiden.
Ja, definitiv. Also ich erlebe das so ein bisschen gerade. Und was man sich auch so auf LinkedIn, was man da oft liest, da ist es schon so, dass es länger dauert.
wenn mal eine ausgebildete Pflegefachkraft auf deinem Tisch liegt, dann ist es wie Gold. Was genau macht ihr denn, um euch von der Masse abzuheben?
Die Bezahlung ist inzwischen relativ ähnlich in der Pflege, dadurch, dass es einen Tarif gibt. Nicht ganz, aber in die Richtung. Wir arbeiten jetzt ganz stark an der Personalbemessung, die ein Stück weit New Work sein wird, wo wir an Selbstorganisation arbeiten, am übergreifenden Arbeiten, vor allem stabileren Dienstplänen. Genau. Und sonst sind es ganz typische Geschichten wie Bikeleasing. Wir bieten ERP an, wo wir schauen, dass wir uns abheben.
ERP ist?
Employee Assistance Program. Eine Möglichkeit, um Beratung in Anspruch zu nehmen zu vielen verschiedenen Themen. Also von psychologischer Beratung bis zu rechtlicher Beratung ist da alles dabei.
Das war einer der Benefits. Ich habe die mal bei mir in der Firma eingeführt, damals als Head of HR. Ich habe ja selten so viel Liebe für ein Programm gekriegt. Also es wurde gar nicht so viel genutzt, aber die Liebe, die die Mitarbeitenden mir dafür gegeben haben, dass wir das anbieten, war riesengroß. Ist es bei euch auch so?
Ist noch immer ein bisschen spärlich. Also es gibt schon noch Zweifel. Aber immer mal wieder die es dann verwendet haben, melden mir auch wahrscheinlich in 100% der Fällen zurück, wie gut sie es fanden. Aber natürlich sind da noch Zweifel, ist es wirklich anonym und so weiter.
Das stimmt, da musste ich auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt aber, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, vielleicht auch für alle die nicht so tief in der Tarifwelt drin sind, die Bezahlung bei Pflegekräften ist ja komplett tariflich geregelt. Das heißt, ich darf nicht drunter gehen, aber ich darf auch nicht mehr bezahlen. Beziehungsweise mein Laienwissen ist, dadurch, dass die ganzen Leistungen eh von der Krankenkasse bezahlt werden, habt ihr gar nicht so viel Spielraum, was die Gehälter angeht, oder?
Also es gibt die Möglichkeit, entweder direkt einen Tarifvertrag anzuwenden, einen, den es schon gibt, einen eigenen zu verhandeln, was wir gemacht haben. Oder es gibt für jedes Bundesland noch einen Durchschnitt. Einen Durchschnitt, den man um maximal 10% übersteigen darf, aber nicht unten drunter liegen darf.
Ich darf auch nur um 10% darüber. Warum das denn?
Gesetzlich festgelegt.
Aber den Tarifvertrag, den ich selber verhandle, der dürfte viel, viel höher sein, theoretisch.
Der dürfte prinzipiell viel, viel höher sein. Aber viel, viel höher heißt auch, weil das nämlich nicht alles die Krankenkassen zahlen, sondern die genehmigen das nur. Also wir verhandeln mit den Pflegekassen, aber die genehmigen quasi nur, was unsere KundInnen dann zum Schluss bezahlen. Und wenn dann zum Schluss der Platz so viel teurer als die Konkurrenz ist, dann kommt natürlich auch niemand mehr. Und wenn die Auslastung unter 96% liegt, dann finanziert sich so eine Pflegeeinrichtung auch nicht mehr.
Spätestens jetzt macht es Sinn, dass du den juristischen Hintergrund hast. Alles klar. Okay, du hattest eben schon gesagt, ihr versucht auch ein bisschen über den Personalschlüssel was zu machen.
Wir schauen, dass wir den Dienstplan sicher gestalten. Also es arbeiten ja alle 365 Tage im Jahr und jedes Mal, wenn jemand ausfällt, muss jemand anders kommen. Und da schauen wir, dass wir zum Beispiel überplanen, dass wir die Ausfallzeiten schon mit einplanen, dass wir über so Sonderdienste, wo dann bestimmte andere Aufgaben in der Zeit gemacht werden sollten, mögliche Ausfälle auch mit abdecken können und dann mehr Sicherheit im Dienstplan haben und damit auch eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf.
Das ist natürlich ein total großes Problem, weil wenn ich krank bin, dann wird die E-Mail halt morgen beantwortet. Das geht bei euch natürlich nicht.
Richtig, und das ist so ein großer Faktor, weil alle, die in der Pflege arbeiten, wissen, dass sie in Schichten arbeiten und auch mal nachts arbeiten, am Wochenende arbeiten und so weiter. Das ist allen bewusst und klar. Aber dann nochmal aus den eigentlich freien Tagen geholt zu werden, weil jemand ausgefallen ist, das ist natürlich das, was dann auch Familienleben, Privatleben durcheinander bringt. Und das versuchen wir möglichst gering zu halten. Aber ausschließen können wir es natürlich nicht, so weit sind wir noch nicht.
Mitte April war ein Artikel, zumindest in Berlin, in den Nachrichten, dass eine Pflegekraft nachts die Polizei angerufen hat, weil einfach die Pflegeheimleitung nicht erreichbar war und ihr Dienst nach 10 Stunden zu Ende war und einfach niemand gekommen ist und die arme Frau wusste nicht, was sie machen soll mit ihren 110 Pflegefällen.
Das wäre quasi dann der Fall, wenn die Nachtschicht einfach nicht auftaucht. Bei uns ist es so, dass es natürlich mehrere Nachtschichten gibt, aber auch nicht immer mehr als eine Fachkraft. Also es ist vorgeschrieben, dass mindestens eine Fachkraft im Haus sein muss. Und wenn diese Fachkraft nicht kommen würde, abends 9:30, dann würde das so ausschauen. Aber bei uns sind eigentlich die Telefone an. Also ich habe auch mein Telefon zum Beispiel nachts an.
Das ist ja schon mal für mich ein Riesenunterschied zwischen dem LinkedIn-Bubble, nenne ich es nochmal, und dir, weil mein Telefon hat noch nie nachts geklingelt.
Meins zum Glück auch nicht, aber das ist für den Fall an, es brennt oder es fehlt jemand.
Du hast es ja eben schon gesagt, dass ihr dieses Employee Assistant Program anbietet. Ist natürlich für alle Beteiligten viel, viel höherer mentaler Stress. Wieder das E-Mail-Beispiel, ne? Vielleicht kann ich meine E-Mail pumpig beantworten und am nächsten Tag schreiben, upsi.
Ja, voll. Also hier arbeiten wir den ganzen Tag mit und an Menschen, was natürlich in der Kommunikation eine Riesenherausforderung sind.
Also ihr unterscheidet euch sehr dadurch, dass ihr sagt, ich versuche es mal zusammenzufassen, wir sehen, wie hart der Job ist, wir versuchen über die Schichtpläne das konsistent zu machen, wir versuchen zu unterstützen, also diese Belastung möglichst klein zu halten für eure Mitarbeitenden. Gibt es noch irgendwas?
Also Messen machen wir nur Ausbildungsmessen. Ansonsten beim Ausschreiben sind wir ganz klassisch, also Webseite, im Fachkräfteportal, im Regionalen, beim Jobcenter, bei der lokalen Zeitung, Social Media und so weiter. Auf der Homepage sind wir jetzt schon dabei, unsere Gehälter transparent zu machen. Wir haben ja einen Haustarifvertrag, den wir zu diesem Jahr verhandelt haben und dementsprechend volle Transparenz für alle und geben die auch nach außen durch. Und zwar bis auch ins obere Management. Also zum Beispiel meine Stelle, die jetzt auch ausgeschrieben ist, ist auch mit einer Gehaltsspanne ausgeschrieben.
Das heißt, ihr seid praktisch vor eurer Zeit, weil 2026 wird's ja Pflicht. Ich finde auch immer, das macht was ganz besonders Gutes mit der Kultur, weil eben dieses Gemauschel-Gehaltsthema ist weg. Finden das eure Mitarbeitenden gut? Hast du da irgendein Feedback zugekriegt oder nehmen die das so hin, das machen wir jetzt so?
Ich habe schon mitgekriegt, dass es jetzt auch Gesprächsbedarf gibt, aber ich führe lieber das Gespräch, als dass ich auf die Möglichkeit verzichte. Und ich mag es lieber transparent.
Ja, und am Ende des Tages, die Leute reden ja eh drüber.
Richtig.
Vielleicht einmal für alle da draußen, die es nicht wissen, der Paragraph im Arbeitsvertrag mit man darf nicht über sein Gehalt reden, wenn es ihn denn überhaupt noch in irgendwelchen Arbeitsverträgen gibt, ist natürlich nicht legal und ihr dürft über euer Gehalt reden.
Ja, ich finde, es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Also sie sprechen sowieso und wer darauf besteht, macht als Unternehmen was grundlegend falsch.
Ja. Kannst du einmal vielleicht einen klassischen Bewerbungsprozess beschreiben? Also du hast die Bewerbung auf dem Tisch, du gibst es an die Kollegin weiter, die ruft innerhalb von 24 Stunden an. Was passiert dann?
Bei uns werden die Gespräche in den Bereichen geführt, die Auswahl in den Bereichen geführt. Ich gebe die Bewerbung in die Bereiche. Dort wird das Gespräch vereinbart, dort wird das Gespräch durchgeführt. Dort wird dann, wenn für beide Seiten passt, wird dann Probearbeiten vereinbart, dass auch die BewerberInnen schon mal in die Kultur reinschnuppern können und schon mal schauen können, sind die Abläufe so, wie ich mir das vorstelle. Ganz oft sind es ja auch vielleicht keine Fachkräfte, sondern AssistentInnen, die vielleicht noch nie in der Pflege gearbeitet haben. Da ist es besonders wichtig, dass man mal schaut, ob das wirklich auch der richtige Beruf ist. Und nach dem Schnuppern wird gemeinsam sich wieder zusammengesetzt und geschaut, wie das Ganze gelaufen ist. Und dann geht es in die Einstellung.
Klassischerweise, was würdest du sagen, wie lange ist zwischen Bewerbungseingang und Interview, Probetag und Angebot?
Ich würde sagen, im Durchschnitt 2 Wochen.
Du hast gerade gesagt, Leute, die zum ersten Mal in die Pflege gehen, seid ihr bei denen schneller, langsamer? Ist ein anderer Prozess?
Nee, der ist sehr ähnlich. Der ist nicht ganz so dringend, wie es jetzt bei der Fachkraft ist, wo direkt sich alle drauf stürzen. Aber ansonsten sehen wir das sehr ähnlich. Also das wird genauso auch weitergegeben, ähnlich schnell gehandelt.
Wenn ich Interviewtrainings gebe oder mit HRlerinnen darüber rede, wie finden wir die richtigen Sachen raus, reden wir immer ganz viel über Behavioral Questions und irgendwelche Assessment Center und Tests. Guckt ihr sowas auch an? Also geht ihr auch über, das sind bestimmte Skills, Kompetenzen, die wir haben wollen? Oder läuft es eher, dass man wirklich sagt, die Person kommt rein, wir haben ein Gespräch über die Art der Arbeit, es gibt ein Probearbeiten und das war's?
Momentan ist es Letzteres, definitiv Letzteres, weil es auch in den Bereichen, ich sag mal, das Bewusstsein da auch noch nicht immer so da ist.
Ach, finde ich total spannend, dass du aus der Perspektive kommst. Das Bewusstsein ist nicht da, ist natürlich auch schön. Mein Gedanke war jetzt, dass dieses White-Color-Assessment schon eine kleine Hybris ist. Also dieses, wir wollen 15 Kompetenzen rausfinden und 7 Assessment-Center und dann hier noch was, wo ich mir denke, ja, okay, wir haben alle eine Probezeit und the damage, der gemacht werden kann, ist ja viel, viel kleiner als mit Menschen oder bei Handwerkern, Elektriker oder sowas. Das war für mich ein ganz spannendes Learning.
Ja, voll. Also ich meine damit auch nicht, wir führen jetzt ein Assessment Center durch. Das macht in der Pflegeeinrichtung auch wirklich keinen Sinn, wo überwiegend Menschen arbeiten, die nicht qualifiziert sind. also die im Quereinstieg irgendwo arbeiten. Da geht es eher darum, mal noch zu schauen, ob das so vom Cultural Fit passt. Aber ansonsten macht es überhaupt gar keinen Sinn.
Wenn ich über den Pflegenotstand lese, lese ich auch immer wieder diese ganze Thematik, Pflegekräfte aus dem Ausland holen, dass es so schwer ist, die anzuerkennen, die Abschlüsse, dass eigentlich relativ viele Leute auch in Deutschland in der Pflege arbeiten wollen, aber ihr die gar nicht einstellen dürft. Wie ist da einmal dein Blick drauf als Expertin?
Es ist wirklich kompliziert, Menschen aus dem Ausland zu holen, die schon eine Ausbildung im Ausland gemacht haben, die anzuerkennen, dauert mindestens ein Jahr, eher länger, weil die ganzen Zeugnisse und so weiter müssen erst eingereicht werden und müssen anerkannt werden. Und das muss beim Landesamt für Schule und Bildung gemacht werden und beim KSV. Und die sind gnadenlos überfordert. Und entsprechend dauert es einfach viel zu lange. Du brauchst so einen langen Vorlauf für, wir haben mal Bedarf und hätten gerne mal, ist es definitiv nichts. Das ist was, was man sehr strategisch angehen muss. Dazu kommt noch, dass aus ungefähr 10, nicht meine Erfahrung, sondern Erfahrung von anderen, ungefähr aus 10 Rekrutierungen bleiben 1 bis 3 Mitarbeitende übrig.
Weil die BewerberInnen nicht wollen oder weil die Ablehnung passiert oder wie?
Nee, weil die, wenn die dann anerkannt wurden und dann im Doing sind, nach einer Weile einfach feststellen, dass es entweder der Ort, an dem sie gerade sind. Wir sind ja zum Beispiel sehr ländlich. Es ist jetzt nicht die attraktivste Gegend, wenn man sich dann sagt, ich bin in Deutschland jetzt als anerkannte Fachkraft da. Die Wahrscheinlichkeit, dann im ländlichen Bereich zu bleiben, ist gering.
Ach so, ja klar. Ich drück's mal sehr brutal aus. Aus HR-Sicht, ich durchlaufe den ganzen Stress für dich. Lass dir das alles anerkennen, geh einem Jahr lang den Behörden auf den Senkel, mach den Druck, kümmere mich und dann fällt dir nach 2 Wochen auf, hey, ich will gar nicht auf dem Dorf leben, sondern ich möchte nach Berlin.
Die Gefahr gibt es definitiv für alle Einrichtungen, die irgendwo ländlich in nicht attraktiven Regionen gelegen sind.
Ja, ich hatte nur Erfahrung mit Relocation, wenn du die Abschlüsse anerkennen lassen musst über diese DAAD und das ist nur eine Datenbank. Und das hat mich schon genervt und ich glaube, da reden wir vom Durchschnitt einen Monat oder so.
Nee, hier sprechen wir von Jahren.
Gibt es da nicht irgendein Startup, das es digitalisieren möchte oder schneller machen möchte oder besser? Das wäre doch total die Option.
Hängen halt Behörden dazwischen, also so richtige Behörden und entsprechend dauert es Behördenzeit.
Was würdest du sagen, war denn die effektivste, coolste oder witzigste Recruiting-Maßnahme, die du jemals gemacht hast?
Also die effektivste Recruiting-Maßnahme ist für mich die Ausbildung. Also da setze ich auch meinen vollen Fokus rein. Wir bilden 6 bis 8 Auszubildende in der Pflege jedes Jahr aus, die überwiegend da bleiben und unsere Kanäle immer wieder voll machen. Also im August, September sind gute Monate und irgendwann lässt es dann immer so wieder nach. Aber man weiß, es kommt wieder was Neues nach, aber nur, weil wir da wirklich volle Priorität drauf haben. Ansonsten wird es sehr, sehr dunkel aussehen.
Ehrlicherweise, ich habe genau das Gleiche bei den HandwerkerInnen gehört, dass die Ausbildung so wichtig ist. Und für mich wird immer klarer, ich verstehe gar nicht, warum wir als Deutschland nicht mehr auf diese Ausbildung pochen, weil sowohl bei den HandwerkerInnen als auch jetzt bei der Pflege, es klingt ja wirklich so, als könntest du dir nach den 3 Jahren einfach hart deinen Job aussuchen.
Die können sich definitiv voll ihren Job aussuchen und mit der neuen Ausbildung noch viel mehr, weil die nämlich nicht nur in der Pflegeeinrichtung einsetzbar sind. Also die können sich ihren Job wirklich aussuchen.
Zum Abschluss, liebe Hanna, wenn du dir was wünschen dürftest für die Pflege.
Aus HR-Sicht würde ich mir, glaube ich, erstmal mehr Mittel für Digitalisierung wünschen, weil das schon sehr schwierig ist, da modern zu bleiben, weil die Gelder dafür einfach nicht da sind, um dann auch schneller zu sein. Ja, und ansonsten wünsche ich mir von der Branche einfach mal machen.
Vielen, vielen Dank, Hanna. Das war super interessant.
Danke dir.
Ich bin ja immer ein bisschen ehrfürchtig nach solchen Interviews, gerade im Pflegebereich, dass ich mir denke, es ist so krass, wie verschoben die Welt irgendwie ist, dass das die Jobs sind, wo wir nicht alle mehr Geld drauf werfen.
Ja, nach so Interviews, meine Halbschwester arbeitet in der Pflege und es sind einfach komplett unterschiedliche Welten und ich bin immer wieder geschockt über gewisse Diskussionen oder auch um in Teilen halt auch herabschauen von Menschen auf Pflegeberufe, wo ich mir denke, so geht's noch. Genau was du sagst, bin ich krank werde, dann bleibt eine E-Mail liegen und dann müssen vielleicht irgendwie ein paar Meetings nervig verschoben werden, aber dann vermisst mich kein Mensch, was irgendwie die Stillung seiner Grundbedürfnisse angeht.
Und was ich total spannend fand, wir sprechen ja in 2 Wochen darüber, wie International Hiring läuft. Und ohne vorgreifen zu wollen, der Prozess war aus meiner Wahrnehmung immer super nervig, super langwierig. Ich hatte schon Diskussionen mit der Agentur für Arbeit, warum die Stellenausschreibung nicht auf Deutsch wäre. Aber das ist ja alles nichts im Vergleich dazu, was es für ein Wahnsinns-Act ist, ausländische Fachkräfte in die Pflege zu holen, wo wir alle wissen, es gibt viel zu wenig Leute. Und ich fand nochmal krass, wie Hannah wirklich gesagt hat, du holst die Leute, es dauert ewig lange und ganz oft passiert es, dass die Leute dann merken, hey, ich gehe aber lieber nach Berlin, statt irgendwo in Brandenburg zu sein. Und dass da eben wirklich der Key ist, selber ausbilden. Und ich habe es bei den HandwerkerInnen, IngenieurInnen-Folge und auch bei der Folge jetzt gemerkt. Ich glaube, wir müssen in Deutschland so krass Ausbildung attraktiver machen. Aber wir wissen ja beide, wie viel beziehungsweise wie wenig Geld man da verdient. Und das haben wir jetzt echt die letzten 3 Wochen gezeigt. Ich glaube, da wäre ein Riesenhebel, wenn man das Thema besser angehen kann. Falls irgendwer eine tolle Idee hat da draus.
Stimme ich dir komplett zu.
Ihr Lieben, das war eine bisschen ungewohnte Folge zum Thema Hiring Outside the White Color Bubble mit Pflege und BSR. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche wieder in gewohnter Manie, Annika und ich. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf LinkedIn, schreibt uns gerne alle News und Nachrichten und Feedback und habt eine schöne Woche.
Großes Dankeschön auch von mir. Einen guten Start in die Woche und wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss!